Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Durch ihren weltberühmten Sohn kennt man auch ihren Namen. Esther Safran Foer ist die Mutter von Jonathan Safran Foer. Über Nacht bekannt wurde dieser durch den Roman Alles ist erleuchtet. Die fiktive Suche nach seiner jüdisch-ukrainischen Herkunft. Ganz real hat sich aber schon viel früher Mutter Esther in die Spur der Familienvergangenheit begeben. Und ein bewegendes Buch ist entstanden. Und darüber unterhalten wir uns mit Esther Safran Foer. Vorher müssen wir aber noch Abschied nehmen von einem geschätzten Lyrikportal. Fix entdeckt, fix lenkt, fix leuchtet. So hat die Lyrikerin Ulrike Dresner einmal schön geschrieben über das Lyrikportal Fix Poetry. Und natürlich war da der Weg nicht weit weg bis zum Fixstern am Poetry-Himmel. Doch jetzt erlischt er leider. Gestern hat die Gründerin, Herausgeberin Julietta Fix bekannt gegeben, dass Fix Poetry eben schließen muss. Am Telefon ist sie jetzt. Frau Fix, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ja, so nette lyrische Sprachspiele hat man mit ihrem Namen und dem Portal angestellt. Frau Fix ist eines der wichtigsten Lyrikportale in Deutschland geworden. Die ganze Branche schaut da drauf. Warum ist denn jetzt Schluss?
Ja, Schluss ist aus finanziellen Gründen. Das Problem ist einfach, dass Fix Poetry jetzt viele Jahre immer so mit viel Leidenschaft, mit viel Engagement und mit viel Selbstausbeutung nur leben konnte. Und dass eben jetzt so ein Punkt erreicht ist, wo ich merke, das geht so nicht weiter. Ich stoße an so eine Decke, die ich mit Mut und Leidenschaft und Engagement nicht mehr durchdringen kann.
Was hätten Sie denn gebraucht?
Geld.
Ja, ich meine, so, dass man mal so einen Rahmen hat. Ich meine, es gibt ja ganz viele Fördertöpfe und Stiftungen und Stipendien. Ja. Man kann sich irgendwie schlecht vorstellen, dass es niemand gibt auf dieser großen, weiten Kulturlandschaft, der Ihnen das nötige Geld gibt.
Das Problem ist, glaube ich, eher, es gibt ja viele, viele Fördertöpfe und der Wettbewerb ist ja auch sehr groß. Aber es werden eigentlich gezielt, werden eigentlich mehr AutorInnen oder Lesungen oder Veranstaltungen gefördert. Das Digitale in Deutschland ist, ja, ich würde mal sagen, es ist immer noch ein Stiefkind. Und wenn man jetzt projektbezogen Förderanträge stellt und so ein Riesenprojekt wie das von Fix Poetry vorstellt oder um Förderung bittet, dann sind die Leute, glaube ich, immer relativ erschrocken.
Vor 13 Jahren haben Sie Fix Poetry gegründet, Frau Fix. Was war damals eigentlich die Idee?
Da will ich jetzt gar nicht so viel drüber sprechen. Das, am Anfang war es absoluter Spaß. Es war die Idee von mir so ein bisschen, ich schreibe auch selbst ein bisschen, es war die Idee von mir, so Lyrik und Kunst zusammenzuführen und Text mit Kunst zu untermalen oder Kunst mit Text zu untermalen. Das habe ich so 2 Jahre gemacht. Und da ist der Poetry Letter entstanden, den ich auch ziemlich lange dann noch gemacht habe. Es sind, glaube ich, 333 digitale Blätter erschienen. Ja, und dann so 2009 habe ich dann begonnen, die Sache ernster zu nehmen und versucht, Rezensenten zu finden, um Lyrik zu rezensieren, weil die Lyrik ja auch im klassischen Feuilleton ein absolutes Stiefkind ist und viel zu wenig darüber geschrieben wird. Und das kam dann natürlich am Anfang sehr gut an. Das kommt auch immer noch sehr gut an. Und um aber noch ein bisschen mehr Leser zu bekommen, habe ich dann auch noch angefangen, Belletristik aus unabhängigen Verlagen rezensieren zu lassen. Und überhaupt das literarische Leben in Deutschland oder beziehungsweise im deutschsprachigen Raum darzustellen und Frauen in den Vordergrund zu setzen.
Es ist wirklich dann zu diesem wichtigen Medium für deutsche Lyrik und eben auch weitere Literatur geworden. Ist das jetzt so das Schicksal von vielen Portalen, die man so als normaler User also einfach immer aufschlägt, guckt und sich informiert, aber nie einen Kopf drüber macht, wer da das Geld gibt und selber bezahlt man auch nichts? Erleiden Sie jetzt dieses Schicksal?
Ja, ich würde sagen ja. Und ich meine, das ist das Schicksal des kompletten Internets. Das Internet hat von Anfang an den Fehler gemacht, frei, also keine Mitgliedsbeiträge oder Beiträge für einen Artikel zu verlangen. Und irgendwann ist es ausgeschöpft. Irgendwann kann man das auch als Einzelperson nicht mehr wuppen.
Auf Ihrer Website war so ein Aufruf oder sozusagen so ein Abonnementaufruf für 2,50 €. Das ist ja nun wirklich nicht die Welt. Da gab es einfach zu wenig Leute.
Ja, 100 Leute sind es.
100 Leute haben da nur subskribiert.
Ja gut, also es gab auch höhere Beiträge. Mhm. Also insgesamt sind es 100 Leute und sind, glaube ich, 749 €. Damit kann man so ein Portal nicht betreiben, es geht nicht.
Genau. Ich meine, die ersten Reaktionen auf Ihren Abschied, die sind überwältigend. Ja. Alle sind fassungslos in der gesamten Branche, in der Literatur. Gibt es denn gar keine Hoffnung mehr? Meinen Sie vielleicht, da kommt noch so ein Ruck?
Also die betroffenen Autoren sind eigentlich alle oder betroffenen Leser kommen eigentlich alle aus der Lyrik. Ich habe jetzt Facebook und so weiter noch nicht ganz gelesen, weil es relativ viel ist. Aber mir fällt schon auf, dass es die meisten Reaktionen, auch die meisten spontanen und betroffenen Reaktionen kommen aus der Lyrik. Und die Lyrik ist eben auch so ein Stiefkind auch wieder. Es ist auch wieder so, kann das Wort schon wieder einsetzen. So ein Stiefkind in der Literatur, das halt deutlich zu wenig Beachtung findet. Und wenn Fex Poetry jetzt wegfällt, dann ist es schon ziemlich öde.
Dann hoffen wir für Sie, Frau Fix, dass doch vielleicht irgendwie noch ein weißer Ritter in schimmernder Rüstung auftaucht. Jo. Sonst heißt es wirklich Bye-bye, Fix Poetry, das Lyrikportal muss schließen. Julietta Fix hat uns die Gründe erläutert. Danke Ihnen ganz herzlich und Ihnen alles Gute.
Ja, danke. Tschüss.
Als vor gut 20 Jahren der Roman Alles ist erleuchtet des US-Amerikaners Jonathan Safran Foer erschien, erfuhr alle Welt von seiner ukrainisch-jüdischen Herkunft. Und der Riesenbestseller wäre aber kaum entstanden ohne seine Mutter, Esther Safran Foer, die sie schon viel früher auf die Suche nach ihren fast sämtlich ermordeten Verwandten gemacht hat. Jetzt gibt es ein Buch dieser Recherche. Ihr sollt wissen, dass wir noch da sind. Und wir haben Esther Safran Foer in New York City, wo sie lebt, angerufen. Hallo, guten Morgen, Mrs. Safran Foer. Good morning, Mrs. Safran Foer.
Thank you. I am delighted to be with you.
Wie findet man Frau Safran Foer mit Hilfe von Ziploc-Bags mit verschließbaren Gefrierbeuteln die eigene Vergangenheit?
So, I guess I've always been a kind of collector of things. And when I
Ich denke, ich war schon immer so eine Art Sammlerin. Und wenn ich reise, dann kaufe ich von den Zielorten nicht irgendwelchen Schnickschnack oder Kleinkram, sondern ich bringe immer irgendetwas von dort mit, zum Beispiel ein Säckchen Erde, irgendetwas, was für mich für den Ort steht. Und das tue ich dann in diese Ziploc-Bags. Deswegen reise ich immer mit diesen Tütchen.
So I always travel with Ziploc-Bags.
Sie sind jetzt 74 Jahre alt, Mrs. Foer, und wie man jetzt aus Ihrem Buch erfährt, haben Sie über Jahrzehnte schon weltweit recherchiert und eine Unmenge von Material über Ihre ermordete Familie zusammengetragen und über die Orte, an denen Sie lebten. Wie wurden Sie denn überhaupt zur Familienhistorikerin? Wann hat es begonnen?
So, I think my search for my family's history was a lifelong pursuit.
Ich denke, die Suche nach meiner Familiengeschichte war so etwas wie eine lebenslange Aufgabe für mich. Es ist eine Familie, in der es viele Punkte gab, die nicht bekannt waren, viele Themen auch, über die nicht geredet wurde. Und natürlich will man genau das wissen, worüber nicht gesprochen wird. Und dass ich dann Dinge herausgefunden habe, waren auch Zufälligkeiten, Gleichzeitigkeiten, wo es Dinge zusammengekommen sind. Ich bin von einem Ort zum anderen gegangen und habe Informationen gesucht. Ich habe überall diese Informationen gesammelt und habe sie dann in meinem Kopf sacken lassen und sich verbinden lassen, sodass ich dann letzten Endes diese Suche 2009, diese große Suche gestartet habe, die dann zu diesem Buch geführt hat. Dabei habe ich wirklich viel über die Familiengeschichte herausgefunden und habe so viele Informationen gesammelt, dass ich denke, dass sie jetzt für die zukünftigen Generationen meiner Familie hilfreich sein können und hoffentlich auch für Leser.
Eine zentrale Figur ist Ihre Mutter Ethel. Sie war 21, als die Nazis 1941 in ihr Heimatdorf in der Ukraine einfielen. Sie floh dann durch die halbe Sowjetunion. Das wäre eine eigene dramatische Geschichte. Was war sie denn für eine Frau?
I would characterize my mother as strong and resilient. She was a
Ich würde sie als eine starke und widerstandsfähige Persönlichkeit beschreiben. Sie war ein sehr kleiner Mensch, wirklich winzig, vielleicht 1,50 oder so. Und sie war eine ganz starke Frau, die immer nach vorne geblickt hat. Sie hat intuitiv gefühlt, was als nächstes zu tun ist. Und sie ist nach vorne gestrebt, nach vorne gegangen. Und ihre Urenkel sehen sie als eine Art Superheldin, als jemanden, in ihrem Kontext ist so jemand, der so etwas überlebt hat und weitermacht, einen Superheld mit übernatürlichen Kräften. Also das ist schon fast ein mythisches Image, was sie da bekommt, insbesondere seit ihrem Tod vor fast 2 Jahren.
Ethel war gar nicht angetan davon, dass Sie, Mrs. Foer, so energisch die Familienvergangenheit durchforstet haben. Woran lag das?
Sie hatte Angst. Ich denke, sie wollte mich schützen, sowohl physisch als auch emotional. Physisch, weil ihr und ihrer Familie das Schlimmste passiert war, was einer Familie überhaupt passieren kann. Und emotional wollte sie mich eigentlich schon immer schützen. Wir uns gegenseitig vielleicht auch. Das funktioniert also auf verschiedenen Ebenen.
So it really operated on several different levels.
Anfangs haben sie ihre Söhne sozusagen vorgeschickt, ihren Sohn Frank, der ihre Mutter für ein Schulprojekt interviewt hat, und dann eben Jonathan, der eine Abschlussarbeit für die Universität schreiben wollte. Und aus dieser Arbeit ist dann der weltberühmte Roman Alles ist erleuchtet geworden. Sie schreiben, dass dieses Buch mit seinem Erfolg ein wichtiger Schlüssel wurde für ihre eigene Recherche. Inwiefern?
Exactly. For years in order to capture the family story.
Exakt, genau. Ja, ich habe jahrelang versucht, über meine Familie etwas herauszufinden. Und als ich damit wirklich nicht so viel Erfolg hatte, habe ich dann meinen ältesten Sohn Frank gefragt, der ja auch für die Schule eine Arbeit schreiben wollte, ob er nicht vielleicht bei seiner Großmutter ein bisschen nachhaken konnte. Und er hat dann tatsächlich einen Zugang gefunden und 6 Wochen lang Recherche betrieben. In der Zeit ist er mit einem Audioaufnahmegerät neben ihr hergelaufen, hat sie überall hin begleitet und hat ihr ganz viele Fragen gestellt und hat auch einiges erfahren. Also es war wohl leichter für sie, meine Mutter, ihren Enkeln ihre Geschichte zu erzählen, als mir und meinem Bruder. Dann später mein zweiter Sohn, Jonathan, der hatte von seiner Uni eine Abschlussarbeit geplant. Er war damals in Princeton und wollte aber den Sommer in Prag verbringen. Und das Thema dieser Arbeit sollte in Verbindung mit diesem Sommer in Europa stehen. Und da habe ich ihm gesagt, ja, dann mach das doch, dann finde doch mal heraus, wer das war, wer die Familie war, die meinen Vater versteckt hat in der Ukraine. Fahr in die Ukraine und finde das raus. Die Grundlagen dafür waren jetzt nicht gerade großartig. Er hatte jetzt eigentlich nur ein kleines Schwarz-Weiß-Foto. Viel mehr Anhaltspunkte gab es nicht. Aber er folgte meinem Rat, fuhr dahin und fand nichts. Trotzdem musste er aber diese Arbeit schreiben. Also, was blieb ihm übrig? Er hat sich dann komplett alles ausgedacht und hat einen Roman geschrieben. Einen Roman des magischen Realismus. Zum Glück ist dieses Buch dann herausgekommen und ein internationaler Bestseller geworden. Es ist ein Film danach gedreht worden. Und als das dann passiert ist, riefen mich dann dauernd Leute an, die mir gesagt haben, stimmt ja alles gar nicht, was der da schreibt, das ist gar nicht die Wahrheit. Natürlich stimmt das nicht, es ist ja klar, es ist ausgedacht, es ist ein Roman. Und ich wollte diese Klagen auch überhaupt nicht hören. Ich wollte mich daran freuen, dass mein Sohn einen Bestseller geschrieben hatte. Ich war ja stolz darauf. Aber ich habe dann diesen Anrufern zugehört und den Briefen zugehört und diese Informationen, die ich dort bekommen habe, kombiniert. Und habe dann daraufhin festgestellt, dass er gar nicht in dem Dorf war, wo mein Vater versteckt war, sondern im Nachbardorf. Ich habe dann Namen gehört, Orte und Menschen getroffen, die meinen Vater kannten und so weiter. Und so kamen die Teile zusammen und ich habe herausgefunden, dass ich dorthin reisen musste. Das ist meine Geschichte war, nicht die von Frank oder von Jonathan. Ich musste also alles herausfinden und darüber schreiben.
Ihren Vater konnten Sie gar nicht interviewen, Mrs. Ford. Er ist schon gestorben, als Sie erst 8 Jahre alt waren. Aber wie war denn jetzt 2012 diese Reise für Sie selbst in die Ukraine? Jonathan hat nichts gefunden, Sie aber ganz schön viel.
Oh, it was an amazing journey. It was, I found so much more than I expected.
Es war faszinierend und ich habe so viel mehr herausgefunden, als ich erwartet hatte. Ich denke, ich war genau zum richtigen Zeitpunkt dort. Es gab ukrainische Zeitzeugen, die da waren und an einem Punkt in ihrem Leben waren, wo sie bereit waren, zu reden über das, was passiert war. Auch wichtig, ich bin gekommen, bevor diese Personen gestorben sind, denn viele sind, nachdem ich dort war, verstorben. Für mich war diese Reise ein Wendepunkt gewissermaßen. Einmal wegen der Informationen, die ich dort erhalten habe, und auch, weil ich meinen Frieden finden konnte mit dieser Geschichte. Diese brennende Suche nach meiner eigenen Familiengeschichte kam nun zu einem Ende. Ich hatte herausgefunden, was ich wollte, und ich war dankbar für das, was ich erfahren habe.
I think I found out as much as I could possibly find out, and I was grateful for what I had learned.
Ihre Mutter ist 99 Jahre alt geworden, Mrs. Foer. Sie lebte vor ihrem Tod bei Ihnen in Ihrer Wohnung. Sie hat also noch erlebt, wie Sie an diesem Buch geschrieben haben nach Ihrer Reise. Wie hat sie denn darauf reagiert?
You know, she knew I was writing, but at this point, while her mind was still good, I don't think she had the patience.
Wissen Sie, sie wusste, dass ich schreibe und sie war zwar noch klar im Kopf, aber sie hatte keine Geduld mehr, diese Seiten zu lesen. Sie hat das Buch nicht gelesen, aber ich habe sie sehr viel gefragt in der Zeit. Sie war mehr bereit zu sprechen, vielleicht auch, weil es zum Ende ihres Lebens hinging und sie da auch noch mehr Dinge erzählen wollte, die sie vorher noch nicht erzählt hat. Es verfolgte sie zum Beispiel, dass sie sich nie richtig von ihrer Mutter verabschiedet hatte. Als sie geflohen war, als junges Mädchen, da sind die Panzer in ihr Städtel gerollt und sie hat das gesehen, das war im Hochsommer und sie nahm eine Garniturkleidung zum Wechseln mit, eine Schere und zwei Wintermäntel, das war alles, das hat sie sich geschnappt und ist weggerannt. Sie sprach viel über ihre Mutter am Ende und über diese Tatsache, dass sie sich nicht verabschiedet hat. Und wie es dann bei uns war, ja, da hat es, war es dann anders, sie war bei mir und ich konnte mich in Ruhe von ihr verabschieden, als sie gestorben ist. Und ich habe dann Erde von dem Massengrab, wo ihre Familie begraben wurde, von diesem Ort mitgenommen und in die Erde ihres eigenen Grabes gemischt, sodass sie dann zusammen waren.
And I put that dirt in the grave with her, so that they could somehow be together.
Es war dann eine Trauerfeier, ein Begräbnis mit Hunderten von Gästen und einer ihrer Enkel soll gesagt haben, beim Anblick dieser großen Zahl von Verwandten, nimm dies, Hitler. Das ist ein tolles Schlusswort eigentlich. Diese Beerdigung war, Gottlob, noch vor der Corona-Pandemie, Mrs. Foer. Und in Ihrem Buch erzählen Sie auch von den vielen schönen Familienfeiern mit Ihren drei erwachsenen Kindern und deren Familien, allein sechs Enkeln, zig Leute also, die da fröhlich zusammenkommen. Derzeit geht das überhaupt nicht. Dazu noch in New York, das ja eine Gespensterstadt geworden ist. Das muss sehr traurig für Sie sein, Mrs. Foer. Wie kommen Sie und Ihre Familie denn zurzeit damit zurecht?
You know, I am not sad. I guess I've taken lessons from my mother.
Wissen Sie, ich bin nicht traurig. Ich habe das von meiner Mutter gelernt. Man muss das Nötige tun, um zu überleben. Und sie war die ultimative Überlebende. Wenn sie sagt, man schafft das, dann schafft man das. Und man überlebt wesentlich Schlimmeres, man überlebt schlimme Dinge. Man muss widerstandsfähig bleiben. Und uns geht's zum Glück gut allen. Wir sind gesund. Ansonsten freue ich mich auf einen Impfstoff, der hoffentlich bald kommen wird, und auf eine neue amerikanische Regierung. Aber das ist vielleicht auch eine Lektion, die ich von meiner Mutter gelernt habe. Man feiert, was man feiern kann. Und man muss die Kraft aufbringen, nach vorne zu blicken und vorwärts zu gehen. Und es wird auf jeden Fall auch wieder bessere Zeiten geben.
With this terrible time, but we can make it. We will get through it. And there will be a better day.
Dankeschön. Es war toll, Ihnen zuzuhören, Mrs. Saffron Foer. Thank you for the conversation. Best regards to you and to your family.
Thank you so much.
Und ihr sollt wissen, dass wir noch da sind. Das Buch Die große Familienrecherche von Esther Saffron Foer ist im Verlag Kiepmeuer und Witsch erschienen. Ein Dankeschön auch an Marei Amir. Sie hat unser Gespräch übersetzt.
Adventskalender.
Ich heiße Jan Wagner und ich verschenke das Buch Aus einem See von Strophen, 100 ausgewählte Gedichte von Les Murray, das schon rein äußerlich eine Pracht ist und in der Edition Rugerup veröffentlicht wurde. Die Leiterin dieses Verlags, Margit Lebert, ist Übersetzerin, und zwar diejenige, die das Werk des imposanten australischen Dichters Les Murray, der im letzten Jahr verstarb, seit vielen Jahren ins Deutsche überträgt. Ein umfangreiches Werk ist das. Es gehören auch Prosatexte und sogar ein dickes und ganz erstaunliches, garnspinnendes Versepos dazu. Aber das Herz des Ganzen ist ohne Frage die Lyrik. Und Les Murray selbst hat die 100 Gedichte dieses Bandes ausgewählt, all jene also, die ihm selbst am wichtigsten waren. Keine einfache Wahl bei solch einem Weltpoeten, aber eine vollkommen überzeugende und sehr beglückend. Wie alle seine Bücher trägt auch dieses die Widmung To the Glory of God und preist dessen irdische Schöpfungen. Murray, der sich selbst einmal als Kopfbauern bezeichnete, hat ein Faible für das Bodenständige, auch das Derbe. Seine Gedichte sind überbordend und sprechen alle Sinne an. Sie nutzen das gesamte Vokabular des Englischen. Es sind Feiern der Welt und der Sprache zugleich. Wer sie liest, fährt durch Sägewerkdörfer, in deren tristen Kaschemmen überm Tresen ein menschliches Gerippe baumelt, trifft auf Peitschen, Virtuosen, Kühe am Schlachttag und aber hunderte Vögel, hat am herrlichen Traum für immer Shorts zu tragen teil und am Humor Murrays. Man wird sich bei der nächsten bärtigen Motorradgang, die vorbei donnert, daran erinnern, dass es sich in Wahrheit, wie Murray schreibt, um Höllen-Nikoläuse handelt. Das ist dann auch für die Vorweihnachtszeit ein ganz passendes Bild. Ich schenke das Bild, wie das ganze Buch, meiner großen Schwester Kim, die Australien vor vielen Jahren bereist hat und deren Geschichten von ihrer Reise ich seither nicht vergessen habe.
Unser Adventskalender täglich bis Heiligabend hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur, Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit ihren literarischen Geschenktipps. Jan Wagner haben wir gehört, er verschenkt aus einem See von Strophen 100 ausgewählte Gedichte von Les Murray in der Edition Rügerup. Gibt es den Band, 192 Seiten, kosten 22,90 €.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Und da wird es jetzt Winter bei uns mit dem gleichnamigen neuen Roman von Ailie Smith. Die Schottin plant eine Jahreszeiten-Roman-Tetralogie. Mit dem Herbst hat sie begonnen. Dieses Buch stand voriges Jahr auf der Shortlist des Booker Prize. Jetzt also Band 2. Unser Kritiker im Studio ist Johannes Kaiser. Hallo.
Hallo.
Der Roman beginnt gruselig. Die Heldin Sophia sieht einen Kinderkopf im Raum schweben. Haben wir es also hier mit einer britischen Spukgespenstergeschichte zu tun?
Ja und nein. Also sie greift dieses Motiv auf, denn wir wissen, Winterzeit ist Geisterzeit und in Englands Häusern leben bekanntlich, wie uns Schriftsteller mehrfach schon erzählt haben, Geister und Gespenster. Und die werden auch gerne heraufbeschworen. Das tut sie nun auch. Die Sophia fürchtet sich allerdings nicht vor diesem Kinderkopf, denn der ist freundlich, fröhlich, anmutig. Und Ailie Smith lässt völlig offen für uns, ob die im Rentenalter befindliche Sophia das wirklich sieht, das heißt, ob sie sich das nur einbildet, ob das eine Vision ist, ohne beginnende Demenz, ohne Augendegeneration. Wir werden es nie erfahren. Es ist Weihnachtszeit, sie sagt uns ja schon, Sophia erwartet ihren Sohn Arthur und dessen Freundin Charlotte. Völlig überraschend erscheint aber auch ihre Schwester Iris, die sie seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat. Früh trennten sich deren Lebenswege, wie man im Verlauf des Romans ja noch erfahren wird. Während die ältere Iris gegen die Gesellschaft rebellierte, sich mit Aussteigern und Politrebellen rumtrieb, wurde Sophia frühzeitig Unternehmerin und baute erfolgreich eine Modeladenkette auf und verdiente viel Geld. Für ihren Sohn Arthur hatte sie allerdings nicht viel Geld. Der ist nun der dritte Protagonist, der ist ein gut verdienender Webrechercheur, ein leidenschaftlicher Blogger einer Naturkolumne. Und eigentlich wollte er ja mit seiner Freundin Charlotte kommen, aber die hat ihn verlassen. Und stattdessen heuert er völlig überraschend auf der Straße eine junge Frau namens Lux an. Die stammt aus Kanada und hat seit dem Brexit einen unsicheren Aufenthaltsstatus und soll gegen Bezahlung sozusagen als Charlotte damit auftreten.
Und so feiern die dann also dann Weihnachten. Was für ein Fest entfaltet sich dann so richtig besinnlich, hört sich nicht an.
Nein, das ist natürlich nicht besinnlich, denn die vier treffen aufeinander und da werden die Geister, da sind wir wieder bei Geistern, natürlich der Vergangenheit beschworen. Da kommen Geheimnisse ans Tageslicht und dann wird auch natürlich um die Wahrheit gestritten.
Wann spielt eigentlich der Roman? Also mit Webrechercheuren ist unsere Gegenwart, ne?
So. Ja, ich würde sagen, also nach dem Brexit, also der Abstimmung über den Brexit und kurz vor der Amtseinführung von Trump. Also es müsste Ende 16 eigentlich gewesen.
Ich frage das, weil es wichtig, glaube ich, jetzt im vorigen Roman des Jahreszeitenzyklus, also im Herbst, hat Ailie Smith also deutlich auf den Brexit angespielt. Und da denkt man jetzt im Folgeband Winter, kommen da auch wieder politische Themen zur Sprache?
Ja, sie nutzt das, um nochmal so an die wichtigsten politischen Ereignisse der letzten 50 Jahre zu erinnern. Das beginnt mit den Protesten gegen die Stationierung der Cruise Missiles in Common Green in Großbritannien. Das war Anfang der 80er Jahre. Da entstand ein von Frauen organisiertes Dauercamp, das immer wieder von der Polizei geräumt wurde. auf das Ali Smith im Roman mehrfach zurückkommt. Also ist es für Sie offenkundig ein sehr wichtiges Ereignis dieser britischen außerparlamentarischen Bewegung. Mich hat das an Deutschland erinnert, und zwar das ikonische Foto, mancher wird sich erinnern, von der Sitzblockade in Mutlang mit Heinrich Böll 1983 mittendrin. Es kommt natürlich der Brexit vor, unter anderem die Londoner Londoner Hochhausfaden verbrannt. Und dann die Flüchtlingskrise von 15 ist natürlich auch ein Thema. Mit einer bitteren, sarkastischen Bemerkung zu Trumps Wahl endet das Buch dann, Zitat, mitten im Sommer ist es Winter, weiße Weihnachten, Gott stehe uns bei, uns allen. Also insofern kann man sagen, das ist ein deutlich politisch prononcierter Roman.
Wie ist das geschrieben? Wie liest sich das?
Das liest sich sehr gut, weil sie, und das ist interessant daran, diese alten Geschichten wie eine Geschichtenerzählerin erzählt. Also das ist nicht realistische Wiedergabe der Ereignisse, sondern wie wenn man ein Kind erzählt, damals war es. Und so erzählt sie. Außerdem hat sie immer verschiedene Zeitebenen. Wir springen zurück, wir springen sogar vorwärts in die Zukunft, bisweilen kommen wir tatsächlich zurück auf Rückbesinnung auf dieses Weihnachtsfest. Arthur macht das. Und so erschließen sich ganz langsam die verschiedenen Charaktere dieser vier Protagonisten. Und der Ali Smith gelingt immer wieder eine sehr poetische Bilder für diese innere Zerrissenheit ihrer Protagonisten und gleichzeitig auch Großbritanniens, also der Gesellschaft. Für mich wird der Roman da zur faszinierenden Reise durch die, ich würde mal sagen, derzeitige Seelenlandschaft der Briten und die Befindlichkeit dieser Nation. Das ist insofern dann doch wieder eine moderne Spukgeschichte, denn es beschwört die vielen Geister der jüngsten Vergangenheit hervor, eben Verdrängtes und auch Vergessenes.
Da kündigt sich dann also wirklich eine große vierbändige Great Britain-Saga vielleicht an. Freuen Sie sich schon auf den Frühling,
Johannes Kaiser? Ja, auf alle Fälle. Ich finde das wirklich sehr gut und sehr spannend, wie sie das macht.
Dankeschön, Johannes Kaiser über Winter, den neuen Roman von Ali Smith, jetzt im Luchterhand Verlag auf Deutsch erschienen, in der Übersetzung von Silvia Morawetz. 315 Seiten, die kosten 22 Euro. Mehr dazu lesen Sie wie immer unter www.deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt wollen wir uns noch über ein Buch unterhalten, das unter normalen Umständen wohl kaum die Aufmerksamkeit bekommen hätte, die es jetzt aber definitiv hat und bekommt, nämlich für Monika Marons erstes Buch bei Hoffmann und Campe. Nach ihrem spektakulären Rauswurf bei S. Fischer, dem Verlag, bei dem sie 40 Jahre lang war, ein Feuilletonsturm sondersgleichen hat das vor ein paar Wochen ausgelöst. Im Studio ist Wiebke Poronka aus unserer Lesart-Redaktion. Hallo.
Guten Morgen.
Sie haben nicht lange gebraucht, um die knapp 60 Seiten zu lesen von Bonnie Propeller. So heißt die Erzählung, das Büchlein, das heute erscheint. Und es geht um einen, kleinen Hund.
Es geht um einen kleinen Hund, der ist sogar in dem Buch abgebildet. Das heißt, diese Erzählung spielt auch immer wieder mit der Realität, also mit der Autofiktion. Das ist ein kleiner, struppiger Hund, den sich die Erzählerin dieser Geschichte zulegt. Die hat ihr Leben lang Hunde gehabt, immer tolle, bewundernswerte Hunde, Rüden. Und jetzt kauft sie sich im Internet einen Hund, weil der vorherige stirbt, kurz vor Weihnachten. Und als dieses Wesen ankommt, ist es eben so ein krummbeiniges, hässliches Ding, was ihr so gar nicht gefällt. Und sie schämt sich regelrecht, mit dem auf die Straße zu gehen, sagt dann den Nachbarn, sie habe das nur in Pflege und würde es ganz gern zurückgeben, will diesen Hund dann einer Freundin aufdrücken. Und als diese Freundin diesen Hund dann auch nicht für annehmungswürdig erachtet, da entdeckt die Erzählerin ihre doch Zugeneigtheit zu diesem Wesen und die beiden kommen zusammen.
Gott, wie süß und wie niedlich, der kleine hässliche Hund. Und das liest man jetzt also vor dem Hintergrund dieser gar nicht süßen, sondern Wahnsinnsdebatte um Monika Maron und ihre vermeintlich politisch rechten Verstrickungen?
Ja, Sie haben ja eben schon erwähnt, dass sie nach fast 4 Jahrzehnten beim Fischer Verlag vor die Tür gesetzt wurde. Nicht nur wegen dieser Verstrickungen, sondern vor allen Dingen auch, weil sie nicht darüber reden wollte, nicht zur Diskussion bereit war. Vor allen Dingen nicht über eine Veröffentlichung im Exilverlag der umstrittenen Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen. Und jetzt kann man diese kleine Erzählung im Grunde unter mehreren Aspekten lesen. Einerseits könnte man sagen, ja, das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Das zeigt einfach symbolisiert einen Rückzug. Eine Frau, die eben sagt, ach, jetzt unterhalte ich mich lieber mit meinem Hund. Ne? Mit anderen Leuten kann man nicht reden. Und man könnte das jetzt einfach als kleine, süße Vorweihnachtserzählung lesen. Im Grunde haben sie Gnade auch mit diesen vielleicht nicht ganz ihren Vorstellungen entsprechenden Wesen, ob das nun Hunde sind oder andere. Aber wir sind ja natürlich Spurenleser, wir Literaturkritiker. Und deswegen kann man das auch noch mal ein bisschen anders lesen, weil vielleicht ist dieser struppige Hund, der nicht so ganz den Vorstellungen der Allgemeinheit verspricht, ja auch so eine Art Parabel auf Monika Maron, ne? Die sozusagen auch, jetzt ein bisschen runtergebrochen, uns so ein bisschen zu struppig ist, indem sie was ausspricht oder was ausstrahlt, was jetzt nicht so ganz in unsere Zeit passt. Da könnte man das sogar vielleicht so als eine Art Friedensangebot lesen und sagen, komm, nehmen wir sie wieder auf. Im Grunde hat sie doch mehr Qualitäten, als wir das vielleicht jetzt so auf den ersten Blick sagen, weil dieser kleine Hund, zum Beispiel Bonnie Propeller, der entpuppt sich dann als wahrer Zirkushund. Der kann auch so Kapriolen drehen, Pirouetten. Also der beeindruckt dann die, jedenfalls die anderen Hundebesitzer, in deren Kreis sich dann die Erzählerin bewegt, doch immer wieder. Aber so ganz so einfach ist es natürlich nicht, denn es kommen im Verlauf dieser, Sie haben gerade gesagt 60, wenn man dann noch alles drumherum abzieht, sind es eher 45, relativ locker bedruckte Seiten. Da im zweiten Teil wird es dann doch nochmal so ein bisschen politischer und auch widerständiger und auch unangenehmer. Da ist nämlich durchaus vom Corona-Regime die Rede. Und ganz am Ende, und das ist wirklich bezeichnend, und das ist wirklich wie so ein unterschwelliges Nachtreten. Da ist diese Erzählerin, die eben auch Schriftstellerin, auf einer Lesung in einer Dresdner Buchhandlung. Diese Dresdner Buchhändler behandeln den Hund sehr, sehr gut und pfleglich. Und dann sitzt man am Ende zusammen in der Idylle im Garten und isst gegrillte Forellen. Also das ist nun wirklich, würde ich sagen, eine sehr klare Aussage, ein sehr klares Bekenntnis von Monika Maron zu Susanne Dagen.
Man kann natürlich jetzt auch noch einen anderen schicken literarhistorischen Vergleich ziehen, ne, zu Thomas Mann mit seiner Idylle, nämlich Herr und Hund, die er direkt nach seinem Wälzer Betrachtung eines Unpolitischen Anfang der 1920er Jahre geschrieben hat. Hat man auch gesagt, aha, der Republikaner der Konservative, der sich jetzt zum Republikaner entwickelt. Ich meine, da lesen in die Experten auch in dieser Idylle die dollste politische Kontrabande. Sie haben das jetzt auch schon schön gemacht bei Monika Maron. Ich habe im ersten Moment gedacht, der Vergleich ist gleich überspannt.
Naja, das ist ja immer ein bisschen die Gefahr, dass Vergleiche überspannt sind. Man könnte jetzt auch sagen, vielleicht ist dieser struppige Hund ja auch die Gesellschaft, sind wir das, die heterogene Gesellschaft, die Monika Maron nicht so gefällt. Und vielleicht will sie uns sagen, irgendwann nimmt sie die jetzt doch an. Was ich politisch wirklich sehr viel im Moment sehr viel ärgerlicher finde, ist das Verhalten von Hoffmann und Campe, die jetzt ja diese Erzählung veröffentlicht haben und die Monika Maron, nachdem sie bei Fischer vor die Tür gesetzt wurde, aufgenommen haben. Der Verleger Tim Jung, der ja erst, ich glaube, ein Jahr im Amt ist, hat sich nicht zu dieser Tatsache geäußert, nicht zu seiner verlegerischen Entscheidung. Und wenn man bedenkt, dass vor Tim Jung eine wirklich engagierte, auch etwas vielleicht nicht ganz so einfache Verlegerin wie Birgit Schmitz bei Hoffmann und Campe war, die ein tolles, engagiertes Programm gemacht hat, ein feministisches Programm, und die vor die Tür gesetzt wurde von den Chefs. Und jetzt kommt jemand, der, ich will jetzt keinen Hundevergleich ziehen, ja, aber es ist nur so naheliegend, aber der so ganz brav und possierlich sich zurückzieht und gleichzeitig nur aufs Geld guckt, nämlich und auf die Aufmerksamkeit, die wir ihm jetzt ja auch geben, dann finde ich das unter verlagspolitischer Sicht wirklich ein Niedergang und ein Zeichen für eine große Krise. Nämlich es wird einfach aalglatt einfach nur aufs Geld geschaut.
Die Süddeutsche Zeitung hat das auch schon moniert und gesagt, naja, also Leute, für 15 Euro soll dieses Bändchen kosten. Ja. Und hat das gleich als Skandalaufschlag bezeichnet. Aber natürlich unter dieser Flagge wird dieses Büchlein jetzt erstmal segeln. Man darf jedenfalls gespannt sein, ob Bonnie Propeller so ein Weihnachtsbestseller wird. Für alle Hundeliebhaber natürlich ein Muss. Ne? So,
ach, ich würde sagen, machen Sie einfach mit Ihrem Hund einen Spaziergang. Und wir haben ja jetzt im Buch genug Aufmerksamkeit.
Ich habe Wellensittiche. Heute erscheint dieses Buch jedenfalls von Monika Maron im Verlag Hoffmann und Campe. Danke, Wiebke Poromka, für Ihre Einschätzung. Und damit verabschiedet sich die Lesart für heute.